Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 601 von CC2 Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, die sich irgendwo im Bereich von 0,5% bewegen, je nachdem, wie man das misst bei Google. Und alle Zuhörer, die auch wieder dabei sind und neben den Damen mithören dürfen. Ja, eigentlich freue ich mich über jeden, der wieder dabei ist, denn ich hatte ja bei der letzten Folge gesagt, wir haben Jubiläum, 600 Sendungen und so etwas, und es sind überraschenderweise 11 oder ich glaube sogar 12 Glückwünsche bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja, etwas verunsichert habe ich dann mal nach den Abrufzahlen gesehen, ob wir den mehr als 12 Abrufe haben für den Audiocast, und hatte schon ins Auge gefasst, dass es vielleicht keinen Sinn mehr hat. Doch, es sind mehr, es sind deutlich mehr. Aber so ein bisschen erschrocken bin ich schon, dass das offensichtlich gar niemanden so wirklich interessiert. Naja, ich bedanke mich bei all denen, die mir ihre Glückwünsche geschickt haben. Es waren auch zwei dabei, die ihre Glückwünsche mit einer Spende verknüpft hatten. Auch bei denen bedanke ich mich ganz herzlich, wie bei jedem Spender, selbstverständlich. Und ich denke, fangen wir einfach mal an, nachdem ich nun gesagt habe, was ich für eine Meinung zu den doch so überreichlichen Glückwünschen habe. Nachdem AMD ja nun angekündigt hat, dass sie bei diesen EPYC-Server-CPUs wahrscheinlich 64 Kerne hineinpacken wollen, hat sich Intel das wohl überlegt und haben jetzt mal ganz schnell eine neue Prozessorstruktur dem Markt angekündigt. Und zwar der Cascade Lake AP, der besteht aus zwei Chips anstelle von bisher so einem Block. Und er hat 48 Kerne, da er zwei Chips hat, pro 6 Speicherkanäle, kommt er also mit seinen 48 Kernen auf 12 Speicherkanäle. Lieferbar soll die CPU irgendwann im Jahr 2019 sein, also erstmal ein Platzhalter nach dem Motto, kauft nicht AMD, wenn die jetzt kommen, sondern wartet mal, auch von uns kommt noch irgendetwas. Ich meine, die Entwicklungen sind ja nun enorm, wenn man sich das mal ansieht, geschichtlich, was sich da getan hat, egal bei welchem Hersteller von Prozessoren. Aber irgendwo ist so langsam der Dampf raus, denn für die normalen PCs braucht man diese schnellen Rechenhämmer ja gar nicht. Das ist ja nur für Hochleistungsrechner, für Rechenzentren, für Serverfarmen, für Cloud-Farmen oder was auch immer. Der normale Benutzer, na gut, der kommt auch, wenn er keine großen Ansprüche hat, mit dem Raspberry aus als Tischrechner. Ich praktiziere das in dem Bereich ganz normal mal irgendwo reinzugucken und mal eine Rechnung zu schreiben oder so, schon seit Jahren mit voller Zufriedenheit, muss ich sagen. Und so eine kleine Büchse irgendwo in den Monitor geklebt und alles, was man an Hardware braucht, um an der Welt teilzunehmen, ist schon da. Ja, diese neuen Cascade Lake AP oder CLX AP, nähere Informationen zum Takt oder Verlustleistung oder so gibt es bisher von Intel nicht, aber Insider schätzen, dass man wohl jenseits der 300 Watt Leistungsaufnahme liegen wird. Ja, und die ersten Planungen gehen auch davon aus, dass man Boards auf den Markt bringen wird, wie gesagt Ende des nächsten Jahres möglicherweise, mit zwei Sockelsystemen, sodass man dann 96 Kerne mit 24 Kanälen hat. Und das sind dann ja, Rechner für Aufgaben, die der Privatmann wohl in den nächsten 10 Jahren nicht ausnutzen werden kann, was die Leistung angeht. Und Preise, die sind nicht bekannt, aber es wird in einem mittleren vierstelligen Bereich gerechnet für ein solches System. Ja, ähnlich rasant wie die Entwicklung bei den Prozessoren ist es auch mit den mobilen Telefonieren gegangen. Unsere mobilen Geräte, ja, mittlerweile kommen sie ja eigentlich alle ganz gut zurecht mit den Netzen, sofern die Netze verfügbar sind. Das ist ja immer noch nicht der Fall. Die Lippenbekenntnisse unserer Regierung der letzten Jahre, die kennen wir ja alle. Aber jetzt geht es um 5G. Warum 5G? Ja, die Autoindustrie. Das Lieblingskind der Politiker, warum weiß ich nicht, aber es ist ja so, die werden geschont, gehätschelt, unterstützt und sonst was. Und jetzt wird 5G vorangetrieben, damit die wieder Autos auf den Markt bringen können, die schneller, besser Geld verdienen lassen, nicht fahren, als die bisherigen. Anstelle, dass man wirklich die Elektrifizierung dazu nutzt, um Autos zu vereinfachen und auch vom Preis her und von der Wartung her, vom Unterhalt her deutlich zu reduzieren. Nein, nein, es muss ja so teuer sein, dass der Gewinn nicht mehr so exorbitant auffällt. 5G wird also vorangetrieben, nicht für den Endverbraucher, sondern, ja, wenn man sich das so ansieht, die Bundesnetzagentur wollte ja nicht so richtig ran, aber die Regierung hat jetzt gesagt, ihr müsst, wenn ihr die Lizenzen Ende dieses Monats dann wieder versteigert, dafür sorgen, dass auch Landstraßen mit diesem Gigabit-Mobilfunknetz versorgt werden. Zwangsweise. Das heißt, wer so eine Lizenz ersteigert, muss sich dann auch verpflichten, da die Landstraßen zu versorgen. Wohlgemerkt Landstraßen. Keine Landorte, also Dörfer, kleine Städte oder sonst etwas. Straßen, darum geht es hier. Die weißen Flecken, die wir im Moment noch haben, oder die absolut unterversorgten Gegenden, interessiert niemand, sondern es geht um Straßen, also um Automobilindustrie. Es ist erschreckend, mit welchem Denken man eigentlich daran geht. Die Versorgung der Landstraßen mit LTE wird wahrscheinlich gar nicht mehr vollständig abgeschlossen werden, dieser Bereiche, weil es ist einfach zu teuer für die Betreiber der Mobilfunknetze, so etwas aufzubauen. Nun, mittlerweile soll es wohl auch Anstrengungen geben von den Regierungen, von unserer Regierung und auch von einigen Landesregierungen, dass behördlicherseits hier so eine Art kleiner Zwang ausgeübt werden soll, dass die Mobilfunknetzanbieter ein nationales Roaming, natürlich gegen Gebühren, anbieten. Was heißt nationales Roaming? Sie wissen das, ja? Sie fahren ins Ausland, haben in Deutschland etwas gebucht, fahren ins Europäische, in die EU, ins Ausland und können dort ganz normal weiter telefonieren. Zum gleichen Preis wie bisher. Das hat die EU sehr gut gemacht. Es ist ein weiteres Stück Freiheit für den Bürger. Aber wenn ich jetzt in Hamburg bin und fahre nach Dänemark, nach Schweden, nach Finnland oder wo auch immer hin, da stehen mir verschiedene Netze zur Verfügung, mit denen ich dann meine normalen Telefonate weiterführen kann, so wie in Deutschland. Gut, es gibt da präferierte Netze mit Verträgen und so weiter für den Provider in Deutschland. Aber im Grunde genommen, ich habe es oft gesehen, ich kann einfach da auswählen. In Deutschland kann ich nicht auswählen. Ich kann nicht von D1 nach D2, nach Sauerstoff, also O2 oder wie die sich nennen und so weiter, kann ich nicht einfach wechseln. Das ist vollkommen idiotisch. Jeder baut sein eigenes Netz auf. Der am meisten Geld hat und am meisten Geschick und am längsten im Markt ist, der hat ein gutes Netz und die anderen müssen eben kämpfen und rudern und die Kunden von denen haben das Nachsehen. Vollkommener Schwachsinn. Gut, das scheint man nun auf Regierungsseite doch ein bisschen ernst zu nehmen, dass man jetzt von den netzaufbauenden Organisationen verlangt, dass sie auch Telefonbenutzer, die ein SEM haben, auch für ein anderes Netz, auch mit über dieses Netz telefonieren lassen. Also ein nationales Roaming. Welche Errungenschaft! Das musste erst mal 20 Jahre jetzt mit dem Ausland funktionieren, Roaming, dass man nur noch mal daran denkt, das in Deutschland zu machen. Aber Ich will nicht meckern, es ist ja gut, dass es überhaupt dazu kommt, dass man überhaupt anfängt zu denken, wie man die Sache für uns, für den Bürger, besser machen kann. Tja, der Bund will ja nun, weil er ja so arm ist, doch schon ein bisschen vorsorgen. Es werden also Frequenzen versteigert, also etwas Imaginäres, so eine Art Straße für alle, die jeder benutzen kann. Aber wer sie benutzen will, muss vorher dafür bezahlen. Er muss die Straße kaufen, die ihm dann nicht gehört. Das ist so eine Art Miete, irgendwie auf Zeit oder Pacht oder sonst etwas. Und dieses imaginäre Gut, das verteuert natürlich für uns, für den Kunden, das Telefonieren, denn derjenige, der es gekauft hat, der dann die Netze aufbaut und in diesen imaginären Bereichen die Daten verteilt, die unsere Telefone brauchen oder andere Geräte, der muss ja das Geld irgendwo wieder reinbekommen. Und da sind ja viele, viele Milliarden geflossen, haben dafür gesorgt, dass einige der Ersteigerer das dann finanziell nicht mehr geschafft haben. So, und jetzt versucht man hier ein klein wenig auf die Bremse zu treten, dass man diesen neuen Mobilfunkstandard, der nun zur Versteigerung steht, dieses 5G, dass man da nicht mehr so unendlich viel Geld dafür abzocken will von den Betreibern der künftigen 5G-Netze. 5G-Netze, der neue Mobilfunkstandard, der noch nicht da ist. Aber der soll 10 Gigabit pro Sekunde bringen für spezielle Anwendungen. Fragen Sie nicht nach was, fängt mit A an, hört mit O auf. Werden sogar 20 Gigabit zur Verfügung gestellt mit Latenzzeiten von unter einer Millisekunde. In diesem 5G-Netz sollen weltweit gleichzeitig 100 Milliarden, es heißt mobilfunkfähige Systeme, Geräte, Maschinen, Autos, Telefone, all das, was eben an dem weltumspannenden Netz teilnehmen kann und will, verfügbar sein. 100 Milliarden gleichzeitig. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen oder sowas. Jo, das heißt also, dass für jeden von uns ausreichend Geräte zur Verfügung sind. Aber darum geht es ja gar nicht. Es wird ja immer mehr und mehr auf die Maschine übertragen. Und mehr Geräte, die weltweit vernetzbar sein sollen, werden können und natürlich auch angreifbar. Aber das ist ein anderes Problem, das gehört auch nicht wirklich hierher. Das 5G-Netz, wenn es denn mal steht, wird uns eine neue Kommunikation verfügbar machen. Und wenn es wirklich das Netz werden sollte, was flächendeckend ausgebaut ist, und keine Lücken aufweisen sollte, dann können wir unsere ganzen vergrabenen Kabel eigentlich vergessen. Die Kapazität des 5G-Netzes wäre für alles, was wir uns denken, ausreichend. Aber jetzt waren ein paar freche Grüne der Meinung, sie könnten mal nachfragen bei der Bundesregierung, wie man sich denn nun diese Ausbaupläne da vorzustellen hätte. In welchen Bereichen denn eine 5G Mobilfunkversorgung nicht möglich sei innerhalb einer gewissen Zeit. Ja, und da hat dann die Sprecherin für Medien und digitale Infrastruktur der Grünen erklärt, dass die Bundesregierung sich offensichtlich gar nicht in der Lage dazu sieht. Man hatte denen auch nochmal eine Nachfrist gesetzt, weil erstmal gar keine Antwort kam, diese Frage zu beantworten. Zuständig dafür ist eine Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt. Das Amt ist da neu eingeführt worden. Natürlich auf Druck des geschätzten Herrn Seehofer, und zwar Dorothee Bär. Wenn ich die Dame sehe und ihre Aussagen höre, fällt mir sowieso nichts mehr ein. Aber will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Wenn sie noch nicht einmal weiß, wie denn der Ausbau sein wird und wo weiterhin Lücken bestehen werden, wenn es dazu keine Pläne gibt, keine Überlegungen gibt, keine Messungen gibt, wenn diejenigen, die die Netze sich dafür interessieren, gar nicht wissen, was sie machen müssen, ja, dann geht das Ding genauso wieder schief wie alles andere auch. Die Bundesnetzagentur hatte ja geplant, eine Abdeckung von 98% der Haushalte mit 100 Megabit pro Sekunde bis zum Jahresende 2020 verfügbar machen zu lassen. Innerhalb dieser Abdeckung sollten natürlich auch andere Sachen da drin sein. Alles das, was für Kfz da ist, also Autobahnen, Landstraßen, Schnellstraßen und die ICE-Trassen. Ja, aber wie gesagt, man hat keine Ahnung, was nicht abgedeckt sein wird. Das heißt also im Umkehrschluss, man hat auch immer noch keine Ahnung, was denn nun bis wann abgedeckt sein werden wird. Am 26. November ist die nächste Beiratssitzung. Da sollen dann die Kriterien festgelegt werden, welche für die Frequenzvergabe der 5G-Systeme als Grundlage dient. Und danach wird man vielleicht etwas mehr wissen können. Ob man es wirklich weiß, weiß man nicht. Ja, Microsoft geht unter. Naja, war jetzt frech und irreführend. Bei Microsoft gibt es Pläne, dass man Rechenzentren künftig möglicherweise am Meeresgrund installieren will. Serverkapseln, die man irgendwo auf dem Grund des Ozeans verankert, die sollen ja eine Menge Probleme, die man bisher hat, beseitigen. Und es soll sogar günstiger sein, obwohl so eine Geschichte sich erstmal teuer anhört. Also, was ist passiert? Auf der Konferenz Future Decoded, die in London stattgefunden hat, da wurde dann darüber berichtet von einer Sprecherin von Microsoft, dass man das Projekt, welches unter dem Namen Natick läuft, bereits testet und dass man eine Unterwasserkapsel hat, in der sich im Moment ein Server befindet, schon ins Meer runtergelassen hat an irgendeiner Stelle. Ich habe es nicht gefunden, wo. Ja, und dass man das getestet hat und sehr zufrieden ist damit. Wenn man also zum Beispiel ein Rechenzentrum hat und beispielsweise wurde da genannt ein Rechenzentrum, welches 850 Server hat und eine Kapazität von knapp 30 Petabyte an Speicher, dann kann man sich da schon vorstellen, dass so etwas einmal ein bisschen größer ist, ein Gebäude benötigt, welches einmal sicher ist, zum anderen klimatisiert ist, hochklimatisiert ist und dass das alles Strom kostet, viel Strom kostet. So, und unter Wasser denkt man sich eben, da kann man das Meerwasser zur Kühlung verwenden und spart sich da jede Menge an Klimaanlagen ein, sowohl von der Hardware der Anlagen, denn man braucht ja dann einfach nur Wasser ansaugen zur Kühlung und dann wieder rausdrücken. Ähnlich wie das einige Industrieunternehmen an großen Flüssen machen. Und überlegt sich nun, dass man da im Grunde genommen wesentlich günstiger wegkommt. Es gibt wohl Statistiken, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in einer maximalen Entfernung von 120 Meilen zur nächsten Küstenlinie wohnt, ansässig ist. Dadurch hat man dann wesentlich geringere Latenzzeiten zwischen den Servern und den Endanwendern oder ja, Benutzern, Firmen, Unternehmen, die auch immer da angebunden sind und hat da einen weiteren Vorteil damit. Das Problem ist natürlich, man muss, wenn man ein neues Serverzentrum bauen will, irgendwo eine Baugenehmigung haben, man muss Grundstücke kaufen, man muss einen Architekten haben, Pläne. Es ist schon sehr, sehr aufwendig. Hier ist es aber anders. Ein Grundstück am Meeresboden muss man nicht kaufen, da lässt man einfach eine Kapsel runter. Und das Wasser, naja, wie die Auswirkungen darauf sind, wenn ich die Kühlung meiner Serverfarmen einfach dem Meerwasser überlasse und dort die Temperatur dauerhaft und langfristig ändere, das haben sich die Leute auch nicht überlegt. Da denken die auch nicht darüber nach, warum denn auch immer. Gut, den einzigen Nachteil, den die haben, wenn da mal irgendwo ein Fehler entsteht, dann müssen sie da irgendeinen Taucher oder ein Tauchboot oder sonst was darunter schicken und das ist vielleicht etwas aufwendiger. Oder sie holen das Ding wieder hoch, das kann natürlich auch sein. Es ist eine Idee, es ist ja nicht alles schlecht an dieser Idee, aber ich denke, bis zum Ende durchgedacht ist es noch nicht. Ich bin am Samstagabend in Neuwied gewesen, das heißt in Block. Da war eine Jahreshauptversammlung von der Packet Radio Group und da ich da Mitglied bin, war auch länger nicht mehr dabei, sind wir da runtergefahren zu zweit. Sobald ich in Koblenz von der Autobahn runter bin, war eine Suppe Nebel. Die Straßen waren noch frei, aber der Rhein war nicht zu sehen. Und dann abends zurückgefahren, so gegen 18:30 Uhr, da war die Suppe noch viel dichter, alles und überall. So langsam zurückgetastet bis nach Hause, sobald wir dann ein bisschen höher waren. Der liebe Gott hat das ja sehr gut gemacht, hat den Westerwald ein bisschen höher da in die Landschaft gebaut. Da war dann kein Nebel mehr. Und ich habe mir so auf der Fahrt überlegt, wie bitteschön soll denn ein selbstfahrendes Auto mit so etwas zurechtkommen? Gut, die Dinger, die müssen hochpräzise Straßenkarten haben. Die müssen dauerhaft Satellitenverbindung haben. Die müssen dauerhaft angebunden werden an ein 5G-Netz. Dafür wird ja so viel Aufwand getrieben. Aber das reicht ja nicht. Die müssen ja auch noch selbst irgendetwas sehen, zumindest in Anführungszeichen. Dazu gibt es ja Abstandsradar, verschiedene Technologien dafür und alles Mögliche. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie eine Elektronik, ein Rechner, ein System, das, was ein geübter Fahrer macht, der sein Fahrzeug sicher in solchen Situationen führt und beherrscht, wie das die Elektronik hinkriegen soll. Es ist im Moment nicht denkbar, ganz klar. Ja, und dann gingen die Überlegungen natürlich auch weiter. Da gab es mal eine Untersuchung von der American Automobile Association, diese AAA, sind also keine Primärzellen. Diese Untersuchung hat, ja, unterm Strich, muss man platt zu sagen, gezeigt, dass die neuen Fahrzeuge, die wir haben, mit diesen ganzen Assistenzsystemen, die wir da haben, Überholwarnung, Abstandswarnung, Rückfahrassistent, Parkassistent, tote Winkelassistent, Abstandsradar, Geschwindigkeitsradar und so weiter, dass die Reparaturkosten extrem in die Höhe treiben. Jeder kleine Unfall, und die Sensoren sitzen ja immer am äußersten Rand der Karosserie, es hat ja keinen Sinn, die in den Kofferraum zu packen, wo sie nicht rausgucken können. Jeder kleine Unfall macht da immer eine ganze Menge kaputt. Egal ob vorn oder hinten. So, und diese Fahrzeuge mit diesen Sensoren, da sollte man sich wirklich mal überlegen, wie denn nun bei der Versicherung das Fahrzeug eingestuft wird, mit dem einen oder anderen Zusatzsensor oder ohne den Zusatzsensor. Einige Versicherer sind da flexibel. Das heißt, nach oben flexibel, umso mehr man Elektronik drin hat, umso höher ist dann die Prämie. Dabei muss man wissen, die Sensoren selbst, die machen nicht die Hauptsache aus. Denn so ein Notbremsassistent oder so etwas, der hat eine Kamera hinter der Windschutzscheibe. Und mit der Kamera guckt das Teil immer nach vorn und die Elektronik, die irgendwo dann versteckt im Auto ist, die versucht dann aufgrund des aufgenommenen Bildes herauszubekommen, wie weit die Entfernung ist und wie groß die Geschwindigkeit ist, mit der man sich auf das Ziel, sagt man das so, auf das Fahrzeug oder den Gegenstand oder das Hindernis vor einem zubewegt. Und naja, wenn jetzt ein Unfall passiert und die Windschutzscheibe muss erneuert werden, die kostet schon mal so 1.500 Euro. Wenn da so ein Regulierungssystem mit Kamera sowas drin ist. Und eine normale Windschutzscheibe, ja, die kostet zwischen 200 und 500 Euro. Das ist ein massiver Unterschied. Jetzt macht aber diese Kamera den Unterschied gar nicht aus, sondern das muss justiert werden. Diese Justierarbeit, diese Anpassarbeit ist im Moment noch so komplex, so schwierig. Man muss Messgeräte haben, man muss einen Prüfstand haben, man muss verschiedene Situationen haben, in der man das Gerät dann kalibriert, neu eicht, neu einlernt. Musste ja schon das Einlernen bei einem automatischen Licht einschalten, wenn es dunkel wird oder so, muss ja das ja auch schon gemacht werden. Das war ja vor 5 Jahren noch nicht so, dass die Systeme das selbst machen konnten. Auch da muss es angelernt werden. So, und diese Arbeiten, die nur wenige Spezialisten können, vielleicht bei den freien Werkstätten erstmal in 5 oder in 10 Jahren, dass man dann das Geld investieren kann und will, weil der Bedarf hoch genug ist, um so etwas auch in der freien Werkstatt anbieten zu können. Ja, und das macht die Sache eben einfach teuer. Und eine einfache Windschutzscheibe, die dann plötzlich mal das 3- bis 4-fache kostet, da schüttelt es dann die Versicherung. Wenn man so einen Auffahrunfall oder sowas hat, da verdoppeln sich nach den Untersuchungen der AAA die Reparaturkosten bei Fahrzeugen, die hoch hochtechnisch ausgerüstet sind. Und das ist eine Sache, wenn man ein neues Auto kauft und Spaß daran hat und solche Assistenten mitkauft. Sie wissen ja so, Warnung von Querverkehr. Wer eine große Schnauze hat, ich meine nicht mich, sondern ich meine ein Auto, was so irgendwo noch weit nach vorne ist, für den ist so eine Warnung vor Querverkehr sehr wichtig. Auch wenn man rückwärts aus einer eigenen Parklücke rausfährt, da kann man nicht sehen. Rechts und links stehen Autos und da kommt irgendeiner angebrettert. Sieht man so nicht. Dafür sind solche Sensoren wichtig und sehr, sehr gut. Die Fahrzeugelektronik tritt ja dann selbst auf die Bremse und sagt so nicht, lass den erstmal vorbei. So, aber so etwas, was da eingebaut ist, wenn man da irgendwo mal dagegen knallt, gegen eine Mauer oder sonst etwas, dann hat man schon einen relativ großen Schaden. Man sollte sich wirklich vorher erkundigen, was für eine Schadenklasse dieses Fahrzeug, welches man sich kaufen möchte, hat, wie das eingruppiert worden ist, und dann bei der Versicherung fragen, was kostet denn das, wenn ich mein altes, dummes Auto gegen ein neues, modernes, gut reparierbares, elektronisches, sicheres Auto austausche. Und da wird man dann sicher neue Überlegungen anstellen müssen. Ja, hatte ich doch in der letzten Sendung die Steckdosen vorgestellt. Diese WLAN-Steckdosen, die von der Sache her gut sind, preislich im erträglichen Rahmen angekommen sind, um die 30 Euro oder sowas, kann man nicht meckern, machen viel Sinn. Ich habe auch jetzt nach der Sendung welche in den Einsatz gebracht. Es ist eine schöne Sache, wenn man Monitor und Drucker und Geräte bei Bedarf einfach einschalten kann und nicht immer mitlaufen lässt im Standby. Und dann habe ich mal so geguckt. Also, erstens, was mir aufgefallen ist. Bisher wurde immer gemeckert, wenn ich, es sind eigentlich immer die gleichen gewesen, ja. Wenn ich etwas gesteuert habe über Google oder über Amazon Alexa. Diesmal waren nur 2 dabei. Die recht dumpf ihre Meinung dazu geäußert haben. Das heißt, das Thema ist in der Bevölkerung sicherlich weiter angekommen im Verlauf der letzten Monate, seit ich das letzte Mal so etwas gemacht habe. Und die Statistiken sagen ja, dass mittlerweile so um die 13% aller deutschen Haushalte eine solche Sprachbüchse haben. Und dass der Pfeil deutlich nach oben geht. Gut, teilweise werden sie uns aufgedrängt. Ich habe auch schon gehört, ich weiß aber nicht, ob das ein Gerücht war, dass es bei bestimmten Händlern, wenn man eine Waschmaschine kauft, irgend so ein Echo Dot kostenlos dazugeben soll. Also Amazon ist sich für nichts zu schade, die drücken das Zeug in den Markt bis zum geht nicht mehr. Da muss schon, wenn dann ein Blinder kommt, da muss schon ein Blindenhund dabei sein, der knurrt, damit er merkt, dass er da irgendwas aufs Auge gedrückt bekommt, was er überhaupt nicht gebrauchen kann. Das war jetzt blöd. Ein Blinden was aufs Auge drücken, Entschuldigung, ich wollte niemanden beleidigen. Kam einfach so raus. Ja, und diese Entwicklung geht weiter, da habe ich ja oft genug darüber gesprochen. Aber das ist es ja noch nicht. Es geht ja hier nicht nur um irgendwelche Sprachbüchsen von irgendeinem Hersteller, sondern es geht um die Spracherkennung allgemein. Mittlerweile sind also Maschinen in der Lage, und auch ein Computer ist eine Maschine mit einer KI da drauf, zu erkennen, wer etwas sagt und was wer sagt und wie er es sagt. Und diese Entwicklung, die habe ich jetzt die letzten 5 Jahre beobachtet, die ist explodiert. Und jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Silicon Valley hat verlauten lassen, dass Sprache die nächste Evolutionsstufe in der Computertechnologie sein wird. Diese Spracherkennung, naja, könnte man sagen, okay, wer mitmachen will, der macht eben mit, ist ja alles okay, und ich will nicht mitmachen, und dann ist es eben auch okay. Aber das macht man ja nun nicht, weil man den Menschen etwas Gutes tun will oder weil man sie abhören will. Ist sowieso Quatsch, machen die Dinger ja nicht. Es sei denn, der Staat hackt sich da rein, aber nicht Amazon oder Google oder sonst jemand. Die hacken sich nicht da rein, sondern das macht man, weil man Geld verdienen will. Und wie will man Geld verdienen? Indem man es den Menschen einfach macht. Immer, wenn man den Menschen etwas Einfaches gibt, weniger Arbeit, leichtere Arbeit, nicht so schwere Sachen, immer dann kann man Geld verdienen. Und wie kann man hier mit Spracheingabe Geld verdienen? Ist auch ganz einfach. Amazon versucht das ja von Anfang an, sind bisher grandios gescheitert, zum Glück, dass man per Sprache einkaufen soll. Gut, natürlich kann ich heute sagen, Alexa oder wie auch immer ich das Teil jetzt genannt habe, leider gibt es ja nur 4 Begriffe dafür, bestell mir dies oder bestell mir das oder bestell mir was, weiß ich was. Und das Ding bestellt das. Und wenn ich Glück habe, bekomme ich es morgen. Wenn ich entsprechende Dienste mit abonniert habe und ich bestelle mittags 2 Liter Milch, dann bekomme ich die nachmittags geliefert in bestimmten Gegenden, also nicht auf so einem Dorf wie bei mir, und kann mir abends damit Pfannkuchen machen. Das ist das, was dahinter steht. Aber nicht nur Milch, sondern in Massen macht es auch Sinn, sondern auch alles andere, was ich will. Auch teure Sachen. Ich kann mir sowohl mal ein neues Mobiltelefon kaufen, wie auch ein USB-Ladegerät, wie auch. Es wird alles geben. Das ist das Ziel dahinter, dass wir einfach nur sagen, Computer, bestell mir das. Oder Computer, was kostet das? Oder wo bekomme ich das? Die Möglichkeit, persönlich auszusuchen, von welchem Händler kommt es, zu welchem Preis kommt es, gibt es günstigere Angebote für das gleiche Gerät mit gleicher Leistung, die dahinter steht, die wird mir damit vollkommen genommen. Ich kann jedenfalls in der Anfangsphase, die geplant ist, nur unkritisch sagen, kauf oder kauf nicht. So, das ist die eine Geschichte. Also Spracheinkäufe ist wirklich der nächste große Schritt, der auf uns zukommt und wo wir uns davor schützen müssen. In den USA gibt es Beratungsfirmen, die mittlerweile davon ausgehen, dass man heute so etwa 2 Milliarden US-Dollar durch Spracheinkäufe an Umsatz macht und dass das aber innerhalb der nächsten 4 Jahre oder 5 Jahre auf 40 Milliarden Dollar ansteigen soll. Also da ist ein Mordspotenzial dahinter und Sie können sicher sein, da werden sich viele auf diesen fahrenden Zug mit draufmogeln. Was machen denn Menschen, die nicht so ganz einfach sprechen können? Auch ich kenne Leute, hochintelligente Leute, die aber einen Sprachfehler haben, die eine Sprachstörung haben. Was muss denn dann passieren? Werden die ausgeschlossen von dieser Welt? Ich meine, wenn die nichts einkaufen können, vielleicht sind sie ja froh darüber. Es gibt ja auch eine ganze Menge andere Sachen. Und diese Sprachbüchsen sind ja auch gerade im Bereich der Behinderten, die Bewegungseinschränkungen haben, sehr, sehr wichtig. Aber wenn jetzt jemand eine Bewegungseinschränkung hat und sich nicht klar und flüssig artikulieren kann, dann wird die Maschine ihn nicht verstehen. Dafür sind die nicht gemacht. Für die paar Leute entwickelt das keiner. Werden die ausgeschlossen? Nach Untersuchungen gibt es in den USA von diesen 220 Millionen Einwohnern etwa 9 Millionen, die an spasmodischer Dysphonie, also einer neurologischen Stimmstörung, leiden. So, die sind also da ausgeschlossen. Das hat nichts mit Inklusion zu tun, mit unserem großen Sprachgebrauch, den wir hier haben. Alle Parteien erzählen irgendwas von Inklusion, keiner macht was, wie immer. Aber nein, diese Menschen werden künftig auf all das, was wir Mitsprache steuern, Mitsprache bestellen, Mitsprache an Informationen bekommen können, und da ist Google ja nun ganz vorne dran, die wollen ja, dass wir alle Informationen aus dem Internet, wo wir heute noch auf Wikipedia gehen und dann auf der Tastatur Klimper Klimper machen, dass das alles per Sprache ist, und die gehen davon aus, dass man so 50% aller dieser Abfragen im Internet innerhalb der nächsten 5 Jahre auf die Sprachassistenten ausgelagert hat. So, dann würden natürlich die anderen Angebote immer schwieriger werden. Die werden ja dann nicht mehr weiterentwickelt, nicht mehr verbessert. Solange wir sie noch mitlaufen, so wie es ist, ist es ja gut. Aber an allen neuen Sachen, da werden diese Menschen von vornherein ausgeschlossen. An die denkt keiner. Es ist eine zynische Sauerei, möchte ich mal sagen, dass man so etwas nicht macht. Aber es geht noch weiter. Sie haben sicher von diesen Versuchen gehört, zum Beispiel in Berlin am Hauptbahnhof, Gesichtserkennung. In Indien und in Australien, Fluggesellschaften, auch im Bereich von Behörden, wird das zurzeit schon eingeführt, und zwar biometrische Systeme, Erkennungssysteme. Das heißt, ich komme irgendwo hin an den Flughafen, und der Flughafen-Obercomputer bekommt dann von seinen Sklaven gesagt, ach guck mal, da kommt der Rudolf angeschlappert, ich guck mal gerade nach, oh ja, der hat ja einen Flug gebucht da und dahin, und den kannst du einfach durchlassen, da gibt es keine Warteschlange und nichts mehr, der ist bekannt. Schön. Wirklich schön. Und wenn es ein Sicherheitsbereich ist, es wird ein Iris-Scan gemacht und ich werde erkannt. Auch gut. Die indische Regierung hat ja zum Beispiel von über 1 Milliarde Bürger Iris-Scans gemacht und Fotos, um solche Systeme aufzubauen. Dann hat man eine ID vergeben und mittels dieser ID, das ist das Ausweisdokument, wo all diese Daten dann zusammengeführt sind, einen Weg zu einer Datenbank finden, die meine Identität bestätigt. Oh, dann brauche ich nichts mehr zu tun. Ich bin selbst mein eigener Ausweis. Das hört sich ja alles gut an. Was ist mit Menschen mit Sehbehinderung, die nicht an der Iris erkannt werden können? Was ist mit Menschen, die Fingerabdrücke zum Beispiel? Es gibt ja nun eine ganze Menge Menschen, die nur sehr geringe Fingerabdruckstrukturen aufweisen, die nicht erkannt werden können. All das wird nicht berücksichtigt. Man geht brutal den Weg, jemanden zu erkennen. Wenn ich irgendwo im Winter einen Schal um den Hals mache, ja, darf ich ja sowieso nicht mehr in Deutschland, dürfen ja nur die Polizisten sich vermummen oder sowas, dann kann ich nicht mehr erkannt werden. Wenn ich einen Unfall habe, kann ich nicht mehr erkannt werden. Der Zynismus in Australien, da hat jemand gesagt, was ist denn, wenn ich hier Fingerabdruck, wenn ich meine Fingerkuppe verletzt habe, ich habe da irgendwo, bin abgerutscht, habe mich da geschnitten. Da hat man gesagt, ja, du musst eben warten, bis das geheilt ist. Das ist aber eine Technologie, die auf uns zukommen könnte, wenn wir nicht wissen, was passiert und nicht im Vorfeld aufpassen, dass so etwas bei uns nicht zwingend eingeführt wird. Wenn man so etwas als Zusatz zu bisherigen Sachen verwendet, alternativ, dann kann ich mir denken, dass in einigen Bereichen das sicherlich an Fortschritt eine Erleichterung darstellt. Aber allein mich über biometrische Daten identifizieren zu können, das wird in ein System enden, in dem einige Menschen komplett ausgeschlossen werden. Ja, wie bin ich eigentlich auf diesen Schwachsinn gekommen? Ja, einfach weil ich zu viel gelesen habe von Indien, von Australien, auch von den USA, was da so alles geht. Viele asiatische Frauen zum Beispiel haben das Problem mit den Fingerabdrücken, dass sie nicht so stark strukturiert sind und teilweise von unseren heutigen Fingerabdruckscannern nicht sicher oder gar nicht erkannt werden können. Also, Biometriesysteme, eine schöne Sache, solange es dem Menschen dient, wie jede Technik. Aber wenn man uns reduzieren will, dass wir selbst unser Ausweis sind, dann wird es den Menschen und denen, die darauf angewiesen sind, Technik nutzen zu können, nur schaden. Irgendwo habe ich es gelesen von Apple, die neuen Reparaturpreislisten sind veröffentlicht worden. Wenn man also ein iPad aus der Generation 2018 hat, welches dann irgendwann aus der Garantie raus ist, oder wenn man eine Reparatur hat, die man selbst verschuldet hat, was keine Garantie besitzt, ja, dann muss man zum Teil für die Reparatur bis zu 64% des Neupreises zahlen. Tja, und wer Apple hat, der weiß, was Neupreis heißt. Die Reparaturpauschalen liegen also hier bei den 12,9 Zoll iPads bei 700 Euro und bei den 11 Zoll bei 540 Euro. Gut, und dabei ist dann natürlich die Versandgebühr gleich mit eingeflossen mit 11,90 Euro. Die braucht man nicht extra zu zahlen, wie schön. Aber man kann aber auch die 11,90 Euro sparen, indem man das defekte Teil dann in einen Apple Store bringt. Sonderpreise wie bisher für Displays, die man zerdeppert hat, die gibt es wohl nicht. Die stehen jedenfalls in dieser Liste nicht drin. Ich habe auch nochmal geguckt, ich habe sie auch nicht gefunden. Und Apple bietet dann eine Zusatzversicherung an, die man kaufen muss, was auch sonst, damit man in einem Schadenfall nach den 2 Jahren, wenn die Garantie abgelaufen ist, diese Kosten nicht selbst tragen muss, denn dann werden Schäden, die man selbst verursacht hat oder weil das Ding eben einfach nicht mehr wollte, gegen eine Pauschale von 50 Euro pro Schadenfall repariert. Hört sich eigentlich gut an. Aber man kann diese Leistung der Versicherung nur 2-mal innerhalb der Vertragslaufzeit in Anspruch nehmen. Die Versicherung selbst kostet 140 Euro. Wenn ich sie 2-mal dann in Anspruch nehme, sind es 240. Ja, und danach kann ich sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Und ich habe auch nicht gelesen, dass ich dann eine neue Versicherung abschließen kann. Sondern da muss ich dann wohl abwarten, bis die alte abgelaufen ist. Ja, ähnlich wie bei der Telekom. Wenn mein Guthaben auf der SEM abgelaufen ist, dann muss ich auch warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ich kann höchstens was nachbuchen. Aber einen neuen Vertrag kann ich nie abschließen. Also man weiß hier auch, wie man Geld macht. Es ist ziemlich unverschämt, 700 Euro für eine Reparatur ist schon mächtig. So, das soll es für diesmal gewesen sein. Wir haben wieder eine Mordsaufregung. Hessen hat gewählt, wie immer, knapp. Diesmal haben sie es noch knapper gemacht, aber okay. Die Bundeskanzlerin hat vollkommen überraschend für alle Medien in Deutschland und auf der Welt erklärt, dass es ihre letzte Amtsperiode als Bundeskanzlerin sei. Wäre keiner drauf gekommen, das ist jetzt wirklich die Sensation. Ja, und dass sie dann nicht mehr als Parteivorsitzende zur Wahl steht. Irgendwo, ich finde es doch anständig, dass man jetzt den Weg frei macht und sagt, so Kinders, jetzt sortiert euch. Und jetzt habt ihr noch genügend Zeit, euch warm zu laufen, euch zu erklären, euren Parteikollegen und Kolleginnen zu sagen, was ihr für ein Typ seid und auch den Menschen zu zeigen, was auf sie zukommt, wenn ihr gewählt wird oder wenn eure Partei gewählt wird. Soll sie das vielleicht erst 1 Jahr vor Ende machen oder ein halbes Jahr oder Ich finde es doch in Ordnung. Warum muss man sich darüber das Maul zerreißen? Es ist Ihre Entscheidung. Sie hat es so gemacht und gut ist. Und wenn sie jetzt den Weg frei hat, den Seehofer endlich dahin zu schicken, wo er hingehört, weil sie keine Rücksicht mehr nehmen muss auf parteiinterne Querelen, das wäre noch eine tolle Sache. Das wäre das Sahnehäubchen da oben drauf. Aber okay, mehr soll es dazu von mir auch nicht geben. In der kommenden Woche werden wir den nächsten Computerclub produzieren. Mir ist da etwas aufgefallen in Bezug auf Autos. Ich habe da Dongles gefunden, die ich in die Schnittstelle meines Autos stecken kann und ich 15% damit Sprit sparen soll. Das habe ich natürlich ausprobiert. Die gibt es auch, um Leistung zu steigern und so. Also Chip-Tuning, tolle Sache. Was dabei rausgekommen ist und welchen Erfolg ich damit habe, das, da müssen Sie jetzt in einer Woche die neue Fernsehsendung angucken. Das verrate ich jetzt noch nicht. Aber Sie könnten mal in den Shop reinschauen. Da gibt es eine Menge neue Artikel, auch für Winter und sonst was. Ja, und eine Sache muss ich auch noch loswerden. Wenn ich dran denke, auch noch in der Fernsehsendung sagen. Ich bin zwar gegen Werbung, wenn ich irgendwas bezahlt habe, wie bei den öffentlich-rechtlosen Fernsehsendern, oder dass mir dann noch Werbung um die Ohren geknallt wird und abends Sponsoring, was für mich das Gleiche ist, da wehre ich mich dagegen. Okay, wenn ich irgendwo auf irgendwelche Seiten gehe, auch auf die Seite meiner Bank oder sonst was, und ich bekomme Werbung um die Ohren geknallt, das stinkt mir. Aber muss denn das sein, dass jede Menge Leute die Videos ohne Werbung angucken? Pro eingeblendete Werbung, wenn sie denn angesehen wird, wobei Ansehen ist ja eine Definitionssache, gibt so noch nicht mal 0,3 Cent. Jetzt stelle ich mir vor, so eine neue Sendung, die hat innerhalb von 2 Wochen 25.000 Abrufe, aber der größte Teil, der überspringt die Werbung, wenn sie dann überspringbar ist, nach der Ablaufzeit, oder sieht sie mit Werbeblockmechanismen an. Ist das wirklich so schwer, den Computerclub 2, CC2, dadurch zu unterstützen? Kinder, wenn ihr die Werbung nicht aushaltet, verstehe ich ja, kann ich ja nachvollziehen, aber dann bringt doch in der Zwischenzeit das Bier weg oder den Kaffee von Kuchen trinken, Kuchen essen und Kaffee trinken und lasst das Ding einfach laufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Damit wird natürlich eine Wirtschaftsgrundlage, die eigentlich vorhanden wäre, komplett zerstört. Ich bitte darüber nachzudenken. Jeder, der das hier hört, jeder, der die Sendung sehen will, jeder, der möchte, dass es weitergeht, lasst verdammt nochmal die Werbung laufen. Denn zum Glück kann Google und YouTube nicht feststellen, ob ihr jetzt fleißig zuguckt und euch überlegt, dass ihr den Mist, der da gerade beworben wird, kauft oder ob ihr gerade nebenan seid und eine Stange Wasser in die Ecke stellt. Dann würde ich natürlich auch die Sendung einstellen, wenn das möglich wäre. Also meine herzliche Bitte, denkt mal darüber nach, ob es wirklich fair ist und gerecht ist, so etwas zu machen und dem CC2 die Existenzgrundlage zu entziehen, dadurch, dass ihr solche Mechanismen einsetzt. Ich meine ausdrücklich nicht die, die dann sagen, ich spende etwas, und ich kenne Leute, die solche Mechanismen einsetzen, aber die spenden jeden Monat etwas, bin ich happy, glücklich, da habe ich mehr davon, als wenn die Werber angucken würden. Umgekehrt kann natürlich auch jeder etwas spenden und dann macht man einen Club und ich schalte die Werbung ab. Aber das war jetzt nicht ernst gemeint. Also schaut nochmal in den Shop hinein, auch da gibt es immer noch ein paar Euro, die unterstützend helfen, und damit verabschiede ich mich von heute. Ich freue mich, wenn heute wieder mehr als 12 zugehört haben, und sage dann Tschüss, bis nächsten Montag, bis CC2TV.
Das war Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.